Reklame.
Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle fünf Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Reklame. Down, set, short.
Es ist der 11. März 2024. Das bedeutet, es ist der Tag, an dem die Free Agency offiziell startet. Aber es ist die letzten Tage so viel passiert, dass wir uns gedacht haben, wir müssen noch eine extra Folge vorher machen, damit wir nicht alles in einer Folge abarbeiten müssen, weil wir haben eine ganz lange Liste mit News vorbereitet.
Ja, es ist wirklich so, ich habe das in unserem Dokument aufgeschrieben mit Free Agency Recap Tag 0. Also eigentlich, wir haben natürlich geplant, morgen auch was zu machen. Klar, wenn heute Abend dann ganz viel passiert. Aber es wurde dann so ab Donnerstag, Freitag und dann übers Wochenende jetzt vor allem dann natürlich gestern. Klar, Deadlines helfen immer, dass Dinge passieren. Ist dann doch viel nochmal passiert. Und wir haben, wie du gesagt hast, es ist einige Sachen passiert. Wir haben vor allem ja auch dann News Richtung Spieler, die jetzt doch nicht auf den Markt kommen. Und umgekehrt lassen sich ja dann auch ein paar Sachen daraus schließen, wer dann doch aber auf den Markt kommen könnte.
Und es sind tatsächlich viele Dinge passiert, die wir auch so ein bisschen prognostiziert haben. Zum Beispiel die Zukunft von Russell Wilson, haben wir in der letzten Donnerstagsfolge drüber gesprochen, dass wir beide die Steelers auf dem Schirm haben, weil es für die Steelers einfach zum einen sehr viel Sinn macht und wir zum anderen nicht daran geglaubt haben, dass sie bei Kirk Cousins oder Justin Fields im Rennen sind. Und so ist es letztendlich auch, denn Russell Wilson geht zu den Pittsburgh Steelers.
Ja, ist einfach ein kompletter No-Brainer-Move für Pittsburgh an der Stelle. Wir hatten ja in den News, als die Entlassung in Denver feststand, hatten wir ja über den finanziellen Aspekt gesprochen und dass Russell Wilson dadurch wahrscheinlich deutlich attraktiver wird für Teams. Einfach nochmal ganz kurz zusammengefasst. Russell Wilson verdient diese Saison so oder so 39 Millionen Dollar. So, die bekommt er in erster Instanz mal von den Denver Broncos. Wenn er jetzt woanders für, weiß ich nicht, 25 Millionen unterschrieben hätte, hätte er diese 25 Millionen nicht on top bekommen, also nicht 39 plus 25, sondern die wären von dem Broncos-Gehalt abgezogen.
39 minus 25.
Genau, er hätte die gleiche Summe gekriegt, aber halt von einem anderen Team einfach quasi und von den Broncos dementsprechend weniger.
Ja, genau.
Dementsprechend gibt es keinen Grund für Wilson jetzt irgendwie einen hohen Vertrag zu pokern. Im Gegenteil, er kann für das Veteran Minimum spielen, weil er so oder so diese 39 Millionen kriegt. Und genau das passiert jetzt in Pittsburgh. Also Wilson wird, nach allem, was wir wissen, für ein Jahr und das Minimum unterschreiben. Das Veteran Minimum für Russell Wilson sind 1,21 Millionen Dollar. Das ist alles, was die Steelers hier bezahlen müssen. Und eine bessere Option, um eine echte Competition reinzuholen für Kenny Pickett, ohne eben dieses große Investment eingehen zu müssen, gibt's nicht. Also du hast ja die Namen schon gesagt. Cousins war, glaube ich, nie wirklich denkbar. Fields wäre teurer gewesen, sowohl finanziell als auch was die Cap-Perspektive angeht. Und selbst so Namen wie Jacoby Brissett oder Gardner Minshew, die jetzt ja auch Free Agents werden, die wären auch teurer gewesen. Also die unterschreiben ja nicht für 1,2 Millionen, sondern die unterschreiben für 7, 8 Millionen dann. Das ist die ideale Gelegenheit für Pittsburgh und auch für Wilson, glaube ich. Weil wenn der diesen Starting-Job gewinnt, das wird, glaube ich, eine offene Competition sein im Training Camp mit Kenny Pickett. Wenn Russell Wilson startet, dann kann das ja auch eine Gelegenheit für ihn hier sein, wirklich seine Karriere noch mal in eine andere Richtung zu schieben. In einem Quarterback-freundlichen Scheme, mit guten Waffen, in einem Team mit einer guten Defense, wo er jetzt nicht irgendwie jede Woche Shootouts gewinnen muss. Also, das halte ich wirklich für alle Beteiligten für einen sehr, sehr guten Fit.
Ja, total. Ich finde es aus Wilsons Sicht relativ spannend, weil es hätte ja das ein oder andere Team gegeben, wo der Weg zum Starting-Job etwas leichter ist. Beziehungsweise etwas,
genau,
die Starting-Rolle etwas wahrscheinlicher ist. Gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, also es wird wahrscheinlich eine offene Competition sein. Und ehrlicherweise, also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich glaube, Russell Wilson wird Woche 1 starten.
Ja, ich könnte mir halt ein Szenario vorstellen, mit dem Pickett startet und Wilson in Woche 4 übernimmt. Sowas, das kann ich mir schon auch vorstellen.
Das ist deutlich, das ist noch ein bisschen realistischer, die gemäßigte Prognose,
die gemäßigte,
auf jeden Fall.
Und
aber
auch schematisch.
Nicht ausschließen.
Nee, auf keinen Fall ausschließen. Ich glaube wirklich, dass das eine offene Competition wird und der bessere Quarterback startet Woche, oder der im Camp sich besser präsentiert, startet Woche 1. Und schematisch ist es ja auch interessant. Also Wilson ist jetzt ja nicht unbedingt der logische Fit direkt für Arthur Smith, der ja viel in der Mitte des Feldes arbeiten will und so. Aber ich glaube, dass das eine Offense sein wird, ähnlich zu dem, was wir unter Brian Schottenheimer in Seattle damals gesehen haben. Und das war ja ziemlich effektiv. Also auch mehr so diese Big-Play-Geschichten. George Pickens könnte, glaube ich, eine sehr, sehr gute Saison haben. Hat ja letztes Jahr auch eine gute Saison gehabt. Aber der Fit ist halt einfach sehr, sehr logisch. Es gab diese anderen Gerüchte. Also er hat sich auch mit den Giants getroffen. Das fand ich einen komischen Fit, muss ich ehrlich sagen, weil die haben irgendwie halt schon ihre Veteran-Übergangslösung gefühlt. Aber es gab eben auch die Berichte, dass wenn Pittsburgh nicht zustande gekommen wäre, dass die Raiders ein Kandidat gewesen wären und die Patriots. Und beide, glaube ich, halt auch, also wie du gesagt hast, da wäre ja zwar relativ klar die Bridge-Lösung auch gewesen, aber er hätte wahrscheinlich einen klareren Weg zum Starting-Spot gehabt.
Bei den Raiders auf jeden Fall, bei den Patriots weiß ich nicht, wenn die dann an 3 trotzdem Quarterback draften, oder hättest du gedacht, das würde sich ausschließen dann?
Nee, also alles, was wir bei den Patriots mitkriegen, die waren ja auch an Baker Mayfield interessiert wohl, geht für mich in die Richtung, die wollen so eine Bridge-Lösung, damit sie an 3-1 draften, den sie halt nicht gleich starten müssen.
Ja, gut, das ist dann halt, das ist meistens der Wunsch und letztendlich startet er doch dann in Woche 6 spätestens.
Ja.
Aber bei den Raiders zum Beispiel, das wäre so ein Team gewesen, was ich jetzt auf dem Schirm gehabt hätte für Russell Wilson, wo es noch ein bisschen leichter gewesen wäre. Aber gleichzeitig die Erfolgschancen, wenn du dann spielst mit Pittsburgh, sind natürlich viel, viel größer als jetzt bei den Raiders. Und da kann ich es dann schon verstehen, dass du die Competition dann auch annimmst, dass er auf sich selber setzt.
Ja.
Und selbst wenn Kenny Pickett startet, wie du schon gesagt hast, lass den mal 2-3 schlechte Spiele hintereinander haben, dann ist Russell Wilson aber sowas von da.
Das denke ich halt auch. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Kenny Pickett letztes Jahr de facto für Mason Rudolph gebencht wurde zum Ende der Saison. Also er war klar, er war verletzt, deswegen, und war wieder fit. Also
deswegen war ich auch so überzeugt davon, dass die irgendwas machen werden auf Quarterback. Dass sie nicht mit diesen beiden in die Saison gehen. Wie gesagt, ich hätte mir eher gewünscht, dass sie groß denken. Mhm. Ich finde, Russell Wilson denkt man jetzt immer noch nicht klein, aber halt, was die Bezahlung angeht, klein.
Ja.
Oder den Aufwand, den man da betreiben muss, vor allem finanziell. Aber sie mussten was machen. Also ich hätte sie für wirklich verrückt erklärt, wenn sie mit den beiden wieder in diese Saison gegangen wären, ohne irgendwas anderes zu machen.
Ich habe dir ja durchaus gesagt, dass ich mir das durchaus vorstellen könnte, dass halt Mason Rudolph, also der ja auch Free Agent wird, den hätten sie dann gehalten und Pickett und fertig. Und ich sag's auch ehrlich, wenn jetzt diese Wilson-Gelegenheit nicht so finanziell so lukrativ gewesen wäre, weiß ich nicht, ob sie sowas gemacht hätten. Aber deswegen passt es halt für alle, glaube ich, richtig gut.
Dann noch eine weitere Sache, die wir eigentlich so erwartet haben. Auch hier hattest du leichte Zweifel. Mhm. Aber auch hier konnte ich es mir nicht vorstellen, dass nämlich Chris Jones wirklich auf den Markt kommt, der Defensive Tackle der Kansas City Chiefs. Der wird beim Super Bowl Champion bleiben.
Ja, ich hatte halt Zweifel, ob nach dem, was er letztes Jahr los war in der Offseason mit Chris Jones, also Reminder, der hat das erste Spiel nicht gespielt wegen dieser Vertragsgeschichte, dass sie halt jetzt diesen großen Vertrag dann raushauen würden. Weil es ja auch so ein bisschen eben gegen das geht, was sie die letzten Jahre gemacht haben, eben mehr langfristiger zu denken, also Tyreek Hill wegzutraden, Orlando Brown nicht zu bezahlen, das Team mehr jünger und günstiger zu machen. Der Chris-Jones-Deal ist da im Vergleich auf jeden Fall wieder mehr ein Win-Now-Move, würde ich sagen. Und vielleicht ja halt, ich meine, sie haben die Gelegenheit, Historisches zu schaffen, wenn sie zum dritten Mal in Folge den Super Bowl gewinnen würden. Mhm. Vielleicht war das auch hier durchaus eine Motivation, dann diesen Deal jetzt doch zu machen. Weil ich glaube, wenn sie ihm diesen Deal letztes Jahr gegeben hätten, hätte Chris Jones das unterschrieben in der Offseason und dieses ganze Drama wäre nicht passiert. Deswegen glaube ich schon, dass wir hier ein bisschen eine veränderte Herangehensweise sehen. Also der Deal sind 5 Jahre, $158.75 Millionen. Realistisch, also 95 Millionen sind über die ersten 3 Jahre de facto garantiert. Das ist wahrscheinlich auch der Aufbau des Vertrags, der für beide Seiten dann so funktioniert. Chris Jones kriegt seine gut 30 pro Jahr für 3 Jahre. Und nach 3 Jahren kommen die Chiefs wahrscheinlich relativ dann okay aus dem Vertrag raus. Cap-Hit-mäßig ist es auch sehr, sehr gut strukturiert. Also der Cap-Hit dieses Jahr für Chris Jones liegt bei nicht mal $7.5 Millionen. Also da haben sie schon auch drauf geachtet, das dann nach hinten zu schieben. Und ich meine, wir hatten ja in der Free-Agency-Preview-Folge drüber gesprochen. Vielleicht der dominanteste Verteidiger in der NFL, vor allem, wenn es dann Richtung Playoffs geht. Und die spannende Frage jetzt ist eben, so wie dieser Preis jetzt aussieht und so wie sie diesen, dass sie jetzt wirklich sich für 3 Jahre da so committen, ist dann die Folge, dass du eben die Alternative, die da konkret Jerry Sneed heißt, eben nicht auch bezahlen kannst, sondern dass wir dann vielleicht heute oder morgen tatsächlich diesen Tag and Trade sehen, der ja schon sehr, sehr offen mehr oder weniger kommuniziert wurde, dass das eine Möglichkeit ist.
Ja, ich bleib dabei. Ich find's die richtige Entscheidung. Ich find's sinnvoll, auch wenn es teuer ist, aber ich bin der Meinung, Chris Jones, wenn du vor allem jetzt nochmal All-In gehst, um diesen dritten Titel in Folge zu holen, Chris Jones ist ein einmaliger Spieler, ist, wie gesagt, einer der besten Defensive-Spieler der ganzen Liga. Und ich glaube, den kannst du schwieriger ersetzen als einen guten, aber jetzt auch nicht überragenden.
Auf jeden Fall. Also das steht außer Frage. Das Thema für mich wäre halt eher gewesen, planen Sie den Kader weiter wie bisher, weil dann wäre der logische Schritt gewesen, Jerry Sneed für 4 Jahre.
Aber Sneed wäre ja auch nicht günstig gewesen, oder?
Nein, nicht günstig, aber da reden wir halt von 17, 18 pro Jahr, nicht von 32. Also schon ein ordentlicher Unterschied.
Klar, der hätte wahrscheinlich auch einen etwas längeren Vertrag gerne gehabt,
genau.
Weil jünger. Aber wie gesagt, ich kann es komplett nachvollziehen, aber Chris Jones ist jetzt der zweitteuerste Defensive Lineman der Liga, wenn man das Durchschnittsgehalt pro Jahr anschaut. Aber wie gesagt, ich kann es nachvollziehen.
Ja, ich auch. Also es ist halt, wie gesagt, es ist halt ein Move, der für mich unterstreicht, dass die Motivation, diesen dritten Titel in Folge zu holen, schon auch gewisse Herangehensweisen jetzt hier mitbestimmt hat irgendwo.
Wer auch so ein bisschen im genauen Modus ist, sind die Cleveland Browns ganz offensichtlich. Das ist jetzt nicht, sie haben jetzt nicht viel ausgegeben, um einen neuen Wide Receiver zu bekommen, aber trotzdem ist es ein sehr spannender Trade, den wir hier kurz vor der Free Agency bekommen haben. Denn die Denver Broncos traden Jerry Jeudy, den Wide Receiver, nach Cleveland zu den Browns.
Das ist Jerry Jeudy gefühlt seit, weiß nicht, ein Jahr, anderthalb Jahren bei jeder Trade-Deadline als Trade-Kandidat gehandelt. Absolut. Ja, für die Browns funktioniert das ja ganz gut. Letztes Jahr haben sie Amari Cooper für sehr wenig gekriegt. Jetzt haben sie hier einen 5. und 6. Runden-Pick im kommenden Draft investiert.
Und ja, über das Trio und wo wir die vielleicht ranken würden ungefähr, können wir gleich nochmal sprechen.
Die Receiver-Trio für die
das
Browns.
Das Wide-Receiver-Trio jetzt der Browns. Ja. Finde ich nämlich sehr, sehr spannend.
Ja, und wenn du den Teil noch dazu nimmst.
Ja, klar. Das Receiver-Quartett.
Ja, also die erste Frage, die ich natürlich ungefähr 10-mal direkt gekriegt habe, war, warum so wenig? Warum nur 5. und 6. Runden-Pick?
Ja.
Aber es ist letztlich halt eine ähnliche Geschichte wie bei Amari Cooper damals. Nicht ganz das Gleiche, aber letztlich das Team, also Dallas bei Cooper und jetzt Denver bei Jeudy, wollte den Spieler loswerden, maßgeblich aus Cap-Gründen. Und der Vertrag geht eben gut weg in dem entsprechenden Trade. Bei Jeudy jetzt konkret heißt es, der steht ja für die kommende Saison unter der Fifth-Year-Option. Also das ist quasi das letzte Jahr von seinem Rookie-Vertrag, wenn man so will. Fifth-Year-Option für ihn sind knapp 13 Millionen Dollar. Und Denver kriegt mit dem Trade den gesamten Vertrag ohne Dead Cap aus den Büchern. Das heißt, für Denver ist es sehr attraktiv, wenn sie eben sagen, wir wollen diesen Spieler nicht behalten, wir wollen den Vertrag loswerden. In einem Trade kriegen sie den gesamten Vertrag weg. Heißt aber natürlich auch, die Browns übernehmen den gesamten Vertrag. Sprich, für Cleveland ist es erstmal eine Einjahresgeschichte für 13 Millionen Dollar. Und danach müssten sie ihm einen neuen Vertrag geben. Und diese Vertragsgeschichten, die spielen halt einfach wahnsinnig viel rein, was du halt an Ablöse kriegst für Spieler. Und das hat hier diese Sache auch geprägt. Denver ist halt ganz klar im Rebuild angekommen. Also da war ja so noch ein bisschen die Frage, versuchen die hier Sean Payton, will der wirklich in den Rebuild gehen? Wird es eher so eine, okay, Russell Wilson geben sie auf, aber sonst versuchen sie irgendwie das möglichst schnell wieder in die Spur zu kriegen. Ich glaube, jetzt können wir das sehr, sehr anders formulieren. Also die Russell-Wilson-Sache, klar, mit dem ganzen Deadcap, der da jetzt noch folgen wird. Sie haben Justin Simmons entlassen, kurz vor dem Wochenende, der immer noch ein sehr guter Safety ist, aber halt 30 Jahre alt und teuer. Das heißt, wenn du eher in einem 3-4-Jahres-Fenster denkst, dann hältst du halt so einen Spieler vielleicht dann auch mal eher nicht oder willst den eher nicht bezahlen. Mhm. Eine Stat dazu, die ich glaube, es war bei Bill Barnwell von ESPN gesehen habe. Die Broncos haben jetzt mit diesem Jeudy-Trade noch 3 Spieler im Kader, die sie selbst vor 2021 gedraftet haben. Das sind Sutton,
ja, das hab ich auch gesehen.
Ja, Sutton, Garrett Bowles, der Left Tackle und Riley Dixon, der Panther. Also, ja, ich glaube, es ist relativ klar, dass wir hier eher einen langfristigen Ansatz haben. Die kommende Saison so ein bisschen Rebuild, Übergangsjahr, was vielleicht auch dann in die Richtung geht. Broncos vielleicht eher nicht im Quarterback-Markt, zumindest nicht konkret jetzt, was den Draft angeht. Und die Browns sind all in. Also, die Browns sind all in. Für die Browns würde es mich nicht wundern, wenn wir morgen früh hier sitzen und die haben noch mal irgendeinen Splash-Move gemacht. Irgendwie so ein Christian Wilkins oder einen Daniel Hunter, irgendwie so jemanden geholt.
Ja, in der Defense vor allem, ja.
Ja, genau. Also die Browns sind jetzt gerade für diese kommende Saison, was ja auch für Deshaun Watson so ein kritisches Jahr ist, würde ich die schon als
für Joe Flacco.
Ja, richtig.
Ja, ey, aber die Browns, Amari Cooper, der Under the Radar eine starke Saison, oder was heißt Under the Radar, aber eine starke Saison mal wieder gespielt hat,
ja.
Elijah Moore und jetzt Jerry Jeudy. der vielleicht nicht ganz den Erwartungen gerecht werden konnte, den sehr hohen Erwartungen. In meinen Augen nach wie vor einer der krassesten Receiver, die aus dem College gekommen sind.
Als Prospect meinst du,
Lamb damals. Als Prospect, ja, ja, genau. Konnte den Erwartungen nie so richtig gerecht werden. Aber trotzdem ja ein guter Receiver, der, glaube ich, der, glaube ich, vor allem mal irgendwie ja so ein Change of Scenery, so ein Neuanfang einfach auch braucht, so ein Fresh Start.
Wundert's dich aber nicht auch, dass es, also wenn das der Marktpreis für ihn ist, dass da halt nicht so ein Team wie Carolina irgendwie dann dran ist, das hat mich dann schon ein bisschen gewundert. Also den Preis kann ich mir erklären, warum das jetzt nicht kein Zweitrunden-Pick oder sowas ist. Aber wenn das halt die Market Rate ist, das, was Jerry Jeudy halt als Trade kostet, dass da ein Team wie Carolina nicht mehr dran ist.
Ja, fairer Punkt. Ich finde es halt jetzt sehr, sehr gut, dass er nicht die Nummer 1 sein muss. Muss er bei den Broncos jetzt auch nicht zwingend, aber noch ein bisschen klarer die Nummer 2 ist, vielleicht sogar die Nummer 3, wenn du hast den Tight End David Njoku noch angesprochen. Also dieses Quartett, dieses Receiver-Quartett, ist schon sehr lecker.
Auf jeden Fall. Also da halt auch so, sie kreieren halt, finde ich, auch so eine Situation, wo du keine Ausreden für Deshaun Watson am Ende haben kannst. Also wenn Watson schlecht spielt, wenn er weiter schlecht spielt, in diesen Umständen, die sie da bauen, die Offensive Line wieder fit ist und so, dann hast du halt einfach eine klare Antwort auch nach der kommenden Saison.
Wovon wir auch ausgegangen sind, ist, dass Baker Mayfield in Tampa Bay bleibt und, so wird es auch sein, die Bucks verlängern mit ihm.
Ja, sind quasi der Vertrag, über den wir gesprochen haben. Sind 3 Jahre, 100 Millionen Dollar, real nach Struktur und wann sie rauskommen und so, ist der Vertrag entweder 1 Jahr 40 Millionen oder 2 Jahre 60 oder halt diese 3 Jahre 100. Und wenn wir am Ende mal die 2 Jahre 60 nehmen, 30 pro Jahr, das ist im Prinzip exakt der Geno Smith-Vertrag, den wir ja immer als Beispiel für Baker Mayfield genannt hatten, mit ein bisschen Inflation drauf durch den gestiegenen Cap halt. Also ein paar Millionen mehr pro Jahr, aber der Cap ist halt auch deutlich hochgegangen. Aber es ist quasi dieser Quarterback-Mittelklasse-Vertrag. Und das finde ich voll okay für Tampa Bay. Also ich finde es voll okay, dann zu sagen, wir behalten Baker Mayfield, wir behalten Mike Evans. Ich habe es ja, als wir die Evans-News hatten, schon gesagt. Wenn die Bucks sich jetzt bewusst entschieden hätten, ey, wir machen jetzt Tabula Rasa, Neustart, hätte ich das jetzt auch nicht kritisiert. Aber ich verstehe, wie sie jetzt an den Punkt kommen, zu sagen, ey, wir waren letztes Jahr besser als gedacht. Wir haben hier eine Connection, die funktioniert. Wir haben immer noch viele gute, junge Spieler, auch im Team. Wir wollen jetzt nicht alles einreißen. Und für den, gerade jetzt für den Preis, den sie jetzt für Baker Mayfield bezahlen, finde ich das völlig in Ordnung. Ob sie das dann wiederholen können, gerade auch in puncto Baker Mayfield, ob er so konstant effizient sein kann, sie haben einen neuen Offensive Coordinator, das bleibt abzuwarten. Aber ich denke, solides Quarterback-Play bekommen sie und letztlich bezahlen sie für solides Quarterback-Play.
Ja, ich habe da gar nichts hinzuzufügen aus Baker Mayfield-Perspektive. Ich meine, du hast gerade schon zum Beispiel die Patriots angesprochen. Da wird es sicherlich auch das ein oder andere Team gegeben haben, was da mal angeklopft hat.
Ja, Minnesota wurde auch so ein bisschen mal gehandelt als alternative Bridge-Lösung, wenn die Cousins verlieren. Also da gab es ein paar Namen, die so rumgegangen sind. Patriots schienen mir so das Wahrscheinlichste zu sein. Aber da ist doch für Baker Mayfield viel attraktiver in Tampa Bay zu
bleiben. Ja, eben. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Wir haben ja auch schon besprochen gehabt, dass es für ihn einfach auch sehr sinnvoll ist, jetzt bei den Bucks zu bleiben und dass wir auch davon ausgehen, dass er da bleiben möchte, weil der Typ wurde rumgereicht, der Typ wurde nirgends so richtig gewertschätzt und jetzt hat er so seinen Heimathafen mehr oder weniger gefunden. Ja. Jetzt wäre es Quatsch, halt schon wieder da irgendwie die Zelte abzubrechen.
Und ja auch eine Situation, also jetzt versus Patriots, Vikings, Raiders oder so, falls so ein Team noch dran gewesen wäre, die sind ja alle Kandidaten, um einen Quarterback zu draften. Die Bucks nicht. Also die Bucks werden an, weiß ich wo picken die, irgendwo 24, 25 werden die keinen Quarterback picken, da können wir uns relativ sicher sein. Deswegen ist das ja für ihn auch, also da ist er halt der klare Starter jetzt für mindestens mal die nächsten 1 bis 2 Jahre.
Die Patriots wollen auf jeden Fall auf ihrer Quarterback-Position einiges verändern und sind dementsprechend auch einen losgeworden. Mac Jones wurde getradet und zwar zu den Jacksonville Jaguars.
Ja, für einen 6-Runden-Pick. Also auch hier der Markt.
Leichter Wertverlust, wa?
Der Markt sagt uns relativ klar, oder der Preis sagt uns relativ klar, was der Markt war. Ich habe gelesen, 4 Teams insgesamt waren interessiert, aber ich habe auch gelesen, dass lange nur Jacksonville ein konkretes Angebot vorgelegt hatte. Es gab ja mal da auch so ein bisschen Gerüchte, könnte das vielleicht einer sein, den sich Denver günstig holt und eine Starting-Option hat oder so. Ich glaube, das war nie wirklich realistisch. Nicht, weil ich denke, dass Mac Jones nie wieder in der NFL starten kann, aber eher, weil ich denke, dass Mac Jones ein Jahr braucht, um mal wieder Selbstvertrauen tanken, so ein bisschen zur Ruhe kommen, wahrscheinlich auch ein Stück weit den Spaß am Football wiederfinden. Ich schätze, das hat bei ihm schon auch ziemlich gelitten die letzten 2 Jahre. Sein Rookie-Vertrag endet ja nach der kommenden Saison. Also die Jaguars werden nicht seine 50-Option ziehen, da können wir uns sicher sein. Sein Rookie-Vertrag endet und dann ist er vielleicht nach der kommenden Saison eine interessante Option auf dem Markt. Also ich mag den Move für Jacksonville, weil es ein sehr solider Backup ist, falls Trevor Lawrence dann, der war ja letztes Jahr auch dauernd angeschlagen, zweite Saisonhälfte vor allem. Dann hast du hier eine sehr solide Backup-Option. Ich mag es für Mac Jones als so ein Übergangsjahr, sich selbst wieder finden, in Position bringen. Und ich mag es eigentlich auch für die Patriots, die halt einen Neustart brauchen, die dieses Kapitel beenden mussten. Und ich glaube, das verrät uns nicht mal wirklich was hinsichtlich Pick Nummer 3. Weil Mac Jones war in meinen Augen so oder so raus, egal was da jetzt noch passiert wäre. Klar. Bei den Patriots finde ich
Er spricht noch, finde ich, eher dafür, dass sie einen draften werden.
Es spricht eher dafür, aber ich würde es fast unabhängig davon betrachten, weil ich glaube, Mac Jones hätten sie so oder so entlassen oder sich von ihm getrennt, sagen wir es so.
Ja, wahrscheinlich.
Da finde ich es tatsächlich interessanter zu gucken, was die Patriots vielleicht heute und morgen versuchen zu machen, was sie versuchen, für einen möglichen Rookie-Quarterback jetzt in dieser ersten Free-Agency-Woche aufzubauen. Und da gibt es auch interessante Gerüchte, zum Beispiel, dass sie ein Team sein könnten, das sehr viel Geld Calvin Ridley bietet. Sie haben mit Kendrick Bourne gestern noch verlängert, der hat für 3 Jahre und bis zu 33 Millionen Dollar unterschrieben. Also es gibt schon Möglichkeiten für die Patriots, um das deutlich attraktiver zu gestalten zwischen Saisonende und, sagen wir, Anfang April, wenn es dann irgendwie darum geht, draften jetzt einen oder nicht an 3.
Und die Jaguars auf der anderen Seite, also je nachdem, wie viel Mac Jones da spielen wird, wird er auch hinter einer Offensive Line spielen, wo 2 Spieler gehalten wurden.
Genau, beide Starting Guards waren beide so ein bisschen Fragezeichen dahinter. Ezra Cleveland, den hatten sie ja erst während der Saison aus Minnesota geholt via Trade. Der hat einen neuen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Über 24 Millionen Dollar. Der Cap-Hit relativ niedrig für die kommende Saison. Jaguars haben ja durchaus Cap-mäßig ein bisschen zu knabbern. Und deswegen war eben auch Brandon Scherff, der andere Starting Guard, so ein Fragezeichen. Da ging es darum, den Vertrag umzustrukturieren. Scherff wird keine Gehaltskürzung, hat keine Gehaltskürzung unterschrieben. Also ich weiß nicht, ob Jacksonville das versucht hat. Ich könnte es mir vorstellen. Er kriegt sein volles Gehalt. Das haben sie nur umstrukturiert. Letztlich sparen sie da auch noch mal 5 Millionen gegen den Cap. Aber sie behalten beide Starting Guards. Damit sind eigentlich 4 von 5 Spots in der Jaguars-Line relativ gut klar besetzt. Cam Robinson und Anton Harrison auf Tackle und eben Scherff und Cleveland auf Guard. Die offene Frage ist halt jetzt noch, nachdem sie jetzt diese beiden Guard-Spots so adressiert haben, ob Luke Fortner nach jetzt 2 sehr überschaubaren Jahren ihre Antwort auf Center ist oder ob Jacksonville wirklich der Kandidat ist, um den ersten Center im kommenden Draft in der ersten Runde zu picken.
Das werden wir im Draft dann erfahren. Was wir schon erfahren haben, ist, dass die 49ers sich von Arik Armstead getrennt haben.
Genau, also das ist noch nicht final bestätigt. Also da könnte es auch sein, dass sie versuchen, irgendwie einen Trade noch hinzubekommen. Aber alles geht in diese Richtung, dass die Gerüchtelage aktuell ist so, dass die Niners versucht haben, seinen Vertrag anzupassen, vermutlich eine Gehaltskürzung haben wollten, das nicht geklappt hat und Armstead eben gesagt hat, dann will ich lieber gucken, was ich auf dem Markt bekommen kann. Der hätte einen Cap-Hit über 28,3 Millionen Dollar gehabt diese Saison, das ist natürlich sehr viel. Der Dead-Cap für eine Entlassung liegt aber auch bei 25,8, also die Vermutung liegt nahe, dass wenn sie ihn dann cutten, wenn es nicht doch noch irgendwie einen Trade gibt, dass es als Post-June-One-Cut sein wird, dann teilt sich der Dead-Cap-Hit ja eben auf. Dann hätten sie zwar nächstes Jahr noch mal 15,5 Millionen Deadcap in den Büchern, aber eben dieses Jahr deutlich mehr Cap-Space kreiert. Verletzungen sind halt leider ein konstantes Thema bei ihm mittlerweile. Also der hatte immer wieder Probleme, hatte mit dem Fuß Probleme, hatte jetzt noch mal eine Meniskus-OP nach der Saison, wo auch noch nicht ganz klar ist, ob er zum Start des Training-Camps bereit ist. Das wird natürlich Auswirkungen auf seinen Markt haben, aber gerade auf der defensiven Seite, wo so viele Spieler jetzt gar nicht auf den Markt gekommen sind, finde ich, dass Armstead direkt in diese zweite Defensive-Tackle-Gruppe rutscht. Also du hast natürlich Wilkins immer noch als die Nummer-1-Target, aber dann so diese DJ Reader-Leonard-Williams-Gruppe, da würde ich Armstead auch reinpacken. Und als Pass-Rusher ist er halt echt immer noch gut. Der hatte letztes Jahr 58 Quarterback-Pressures, Platz 12 unter Defensive-Tackles. Und unter allen Defensive-Tackles mit mindestens 350 Pass-Rush-Snaps war auf Platz 7 in Pass-Rush-Winrate. Das ist besser als unter anderem Justin Madubuike und Christian Wilkins, wenn wir auf diese Free Agency gucken.
Über Madubuike sprechen wir gleich nochmal. Vorher sprechen wir über die Buffalo Bills, bei denen ordentlich aufgeräumt wird, aussortiert wird. Da wird feucht durchgefeudelt auf jeden Fall. Denn die haben sowohl offensiv als auch defensiv den ein oder anderen Spieler entlassen.
Ja, also die hatten wirklich so einen Tag, wo sie ganz klar die nächste Stufe, würde ich sagen, in ihrem Roster-Building, ihrer Roster-Building-Strategie eingeleitet haben. Die haben an einem Tag unter anderem Tre'Davious White, Jordan Poyer und Mitch Morse entlassen. Also 3 langjährige Starter, Säulen dieses Teams. die halt älter geworden sind, beziehungsweise im Fall von White halt leider verletzungsbedingt, muss man echt sagen. Der hat jetzt mehrere schwere Verletzungen, darunter eben den Achillessehnenriss früh in der vergangenen Saison. Wir haben dazu noch ein paar Roleplayer entlassen, Nahim Hines, Deontay Hardy, plus Von Miller zu einer Gehaltskürzung gebracht. Ja, in Summe sparen sie gut 36 Millionen Dollar mit den ganzen Moves jetzt vor dem Start der Free Agency. Aber ich vermute, der Umbruch wird da noch weitergehen. Also wir haben ja über diese große Gruppe an Free Agents, vor allem auch in der Defensive Line, unter anderem Leonard Floyd, Daquan Jones schon gesprochen gehabt. Micah Hyde wird auch Free Agent. Gabe Davis natürlich wird Free Agent. Ja, und es musste ein Stück weit kommen. Also Buffalo hatte seine All-In-Jahre und hat halt in der Zeit leider keinen Titel geholt. Und ich glaube, jetzt werden sie eben auch vom Gesamtgefüge den Kader neu aufstellen müssen. Das wird trotzdem ein kompetitives Team sein, auch in der kommenden Saison. Da bin ich mir sicher, solange du diesen Kern aus Josh Allen, Stephon Diggs, Ed Oliver, Greg Rousseau, Matt Milano und Johnson und Dalton Kincaid und James Cook. Also die haben ja schon immer noch einen guten Kern. Aber von der Roster-Building-Strategie, glaube ich, können wir schon sagen, ist 2024 ein Übergangsjahr für die Bills.
Justin Madubuike hast du gerade schon angesprochen, gutes Stichwort. Es gab ja den ein oder anderen Spieler, der vor ein paar Tagen schon seinen Franchise-Tag bekommen hat. Und jetzt gab es zwei Verlängerungen, neue Verträge für Justin Madubuike bei den Ravens und Jalen Johnson, den Cornerback bei den Bears.
Ja, Madubuike, also Johnson finde ich ein bisschen günstiger als gedacht, können wir gleich dazu kommen. Madubuike eher die andere Kategorie. 98 ja. Millionen über 4 Jahre. Damit steht er dann über Quinn Williams, über Jeffrey Simmons auf der Position. Und vor allem
Platz 3, einfach was Durchschnittsgehalt, Durchschnittsjahresgehalt angeht, hinter Chris Jones und Aaron Donald.
Richtig.
Das ist Stichwort, ich hab's doch gesagt, der hat sich in dem einen Jahr am meisten Geld verdient. Also
absolut.
Das ist ein
absolut
fetter Vertrag.
Und vor allem halt ist es nicht nur irgendwie so eine aufgeblähte Geschichte, sondern 75,5 Millionen Total Guarantees. Das ist ein neuer Rekord für den Offensive Tackle. Also das ist ein Monstervertrag.
Das ist wirklich ein Monstervertrag. Ich habe gerade noch mal geguckt, unter allen Defensive Linemen ist es Platz 5.
Ja. Und also so wie es, also ich meine, es sind 4 Jahre, wie gesagt, die ersten 3 sind, denke ich, de facto garantiert. Also diese 75,5 über 3 wird er mindestens bekommen. Und da bleibe ich ehrlich gesagt ein bisschen bei dem, was ich in unserer Defense Free Agent Preview Folge gesagt habe. Ich glaube, dass der Vertrag für Madubuike sehr hoch werden wird, hatte ich damals gesagt, gemessen eben daran, dass wir nur ein Jahr dieser Top Production von ihm gesehen haben und dass er halt nicht dieses komplette Profil auf der Position hat. Dass er halt eben nicht. Christian Wilkins hat nicht ganz die Upside von Madubuike, aber Wilkins ist halt der viel komplettere Spieler. Und klar, Madubuike ist deutlich jünger, das ist natürlich ein Faktor, klar. Trotzdem fand ich es schon ein bisschen überraschend, dass die Ravens so einen Vertrag raushauen, auch was die Struktur angeht. Vielleicht ja wirklich, die Theorie habe ich irgendwo gelesen, vielleicht ja wirklich ein Learning aus der ganzen Lamar Jackson-Geschichte. Dass sie halt keine Lust haben, wieder so einen Spieler, den sie eigentlich als Säule ihrer Franchise sehen, da irgendwie, dass das so ein bisschen schlammschlachtmäßig werden könnte.
Ich finde, da unterscheiden sich die beiden Spieler absolut dann doch noch mal dezent. Also absolut. Ein Defensive Tackle, junger Defensive Tackle, der ein richtig starkes Jahr hatte, versus der Franchise Quarterback, der MVP wurde.
Ja, also ich muss sagen, wenn Madubuike auf den Markt gekommen wäre, was ja den Preis noch mal hochtreibt, und er auf dem Markt diesen Deal bekommen hätte, hätte ich es immer noch mit einem Fragezeichen dahinter gesetzt. Ja. Und so finde ich es schon sehr, sehr teuer.
Ja, aber auf jeden Fall scheinen sie diesem Breakout-Jahr zu trauen und glauben, dass Justin Madubuike auf dem Niveau weiterspielen kann. Wir sind sehr gespannt, ob er es tut. Und bei Jalen Johnson sieht es ein bisschen anders aus.
Ja, Johnson hat mich fast ein bisschen in die andere Richtung überrascht. Also sind 4 Jahre 76 Millionen, das heißt 19 pro Jahr, 43,8 vollständig garantiert. Das ist jetzt kein schwacher Vertrag, überhaupt nicht. Aber es ist halt trotz dieses großen Cap-Anstiegs nicht der neue Corner-Top-Vertrag. Und das hatte ich ehrlich gesagt schon so ein bisschen erwartet, dass das hier passieren wird, dass er halt diese, weiß gar nicht, ich glaube 22, 23 oder was es sind, dann pro Jahr unterschreibt. Unterstreicht vielleicht auch, dass Johnson mittlerweile dann doch echt gerne in Chicago bleiben wollte. Und aus Bears Sicht ist das ja ein Move, den du absolut machen musst. Hatten wir ja auch drüber gesprochen. Junger Corner, Building-Block-Spieler. Ja. Wir haben gesehen letztes Jahr, was für Fortschritte diese Defense gemacht hat. Das sind die Spieler, selbst wenn du sagst, wir starten jetzt so ein bisschen die Uhr neu mit einem Rookie-Quarterback, aber das sind die Spieler, um die du ja aufbauen willst. Und ich finde den Vertrag sehr, sehr gut für Chicago.
Vor allem zahlen die jetzt nicht weniger als mit dem Franchise-Tag?
Also gut, der Franchise-Tag ist natürlich ja nur ein
sehr
Jahr.
Sehr ähnlich.
Aber ne? Ich weiß gar nicht genau. Ja, ähnliche Summe auf jeden Fall.
Ja, also Jerry Sneed bekommt 19,8 Millionen durchschnittlich
also
im Jahr und
Jalen
Johnson 19. Ja. Also das sieht sehr, sehr ähnlich aus. Aber ja, das ist auf jeden Fall Überbezahlt hat man da wahrscheinlich nicht. Gleichzeitig Nein. ist natürlich auch hier das Fragezeichen, das große Fragezeichen. Genau. Wir haben eine genau. Elite-Saison gesehen, eine Top-Saison gesehen.
Aber also wenn wir
mehr
die,
noch nicht.
Die Verträge nebeneinander legen.
Also ja, ich wüsste auf jeden Fall, wen ich nehmen würde.
Ich wollte gerade sagen, mir fällt es da schwer, einen Case. Und ich finde, also, wir sehen, es klingt jetzt so negativ bei Madubike, aber ich finde es schwer, da einen Case für ihn zu machen, wenn ich die zwei Verträge vergleiche.
Ja, 100%, vor allem, weil wir hier ja dann doch nochmal auf die Position auch ein bisschen gucken müssen. Klar, Justin Madubike als Pass-Rusher sehr stark gewesen. Aber Jalen Johnson, wenn du wirklich einen Cornerback, einen Outside-Cornerback in dem Alter, auf dem Niveau, was er zumindest letztes Jahr gezeigt hat, haben kannst, dann hat das für mich einen größeren Value als einen ähnlich alten Defensive Tackle, für den du auch noch mehr zahlst. Also, da wüsste ich auf jeden Fall, für wen ich mich entscheide. Und zum Abschluss haben wir tatsächlich noch ein Karriereende. Bisschen schade, aber einer der besten Defensive Tackles der letzten, ich weiß nicht, wie lange er jetzt auf dem absurd hohen Niveau gespielt hat, aber einer der besten Defensive Tackles der letzten Jahre hat seine Karriere beendet, nämlich Fletcher Cox.
Ja. Also er hatte diese Phase, fand ich, zwischen 2015 und 2018, wo es halt immer er und Aaron Donald, so die beiden waren so ein eigenes
Team. Ich erinnere mich noch, als die Eagles im Super Bowl waren und wir darüber gesprochen haben, ich weiß noch, da haben wir so eine Zitat-Kachel gemacht, wo ich gesagt habe, wenn Aaron Donald nicht da wäre, würden wir über Fletcher Cox als besten Defensive-Spieler der Liga sprechen.
Ja, ja, genau. Das ist, glaube, das beschreibt es ganz gut. Und ich habe da noch mal geguckt, er hat 12 Jahre gespielt.
Vielleicht habe ich auch besser Defensive Tackle der Liga gesagt, das weiß ich nicht mehr.
In der Phase
er war schon ganz weit oben.
Ja. Der hatte seit seiner Rookie-Saison hatte der keine Saison mit weniger als 43 Quarterback-Pressures. Auch jetzt die letzten Jahre nicht, wo er jetzt älter geworden ist. Er ist jetzt 33, wird 34 Ende diesen Jahres. Also er ist jetzt ja auch noch nicht mega, mega alt. Er ist jetzt auch noch nicht irgendwie 39 oder so. Aber ich schätze halt, für ihn war jetzt so einfach nach 12 Jahren auch so ein Endpunkt irgendwo gekommen. Und er hat ja ein längeres Statement veröffentlicht, in dem ganz am Ende im Prinzip das auch mehr oder weniger so steht. So von wegen, ja, ich habe dem Team der Stadt alles gegeben. Und er weiß auch noch gar nicht, was als nächstes kommt. Aber halt, dass für ihn jetzt so diese Entscheidung war, seine Karriere zu beenden. Und das unterstreicht natürlich auch nochmal den generellen Umbruch in Philly.
Würde ich gerade sagen,
Wir haben den Rücktritt von Jason Kelce, der jetzt ja inzwischen auch komplett offiziell ist. Ja. Also so zwei prägende Spieler einfach. Und wir wissen ja, dass Hassan Reddick die Trade-Freigabe gekriegt hat. Und wir wissen mittlerweile auch, dass Josh Sweat, der andere Starting-Edge-Rusher, dass da auch Trade-Gespräche geführt werden. Plus dann die ganze Corner-Thematik. Linebacker ist ein Thema, neuer Defensive Coordinator natürlich. Also das wird, da verändert sich schon einiges gerade auf der defensiven Seite.
Das wird ein anderes Eagles-Team sein als in den letzten Jahren. Unter anderem, weil Fletcher Cox nicht mehr mit dabei sein wird. Das war unser kleines News-Update. Klein ist gut gesagt. Damit wir morgen uns um die Free-Agency-News kümmern können. Denn heute um 17 Uhr deutscher Zeit geht es los. Ja. Ab da darf offiziell verhandelt werden, aber ehrlicherweise bedeutet das, ab da dürfen erfolgreiche Verhandlungen verkündet werden.
So ist es.
Also da wird es dann im Minutentakt News geben.
Was denkst du, welches ist der erste große Name, den wir kriegen?
Wer ist denn überhaupt noch da? Also wir haben Christian Wilkins natürlich noch.
Cousins natürlich.
Ich glaube, jemand wie Christian Wilkins wird als erstes sein, aber ich glaube, Kirk Cousins wird nicht so lange warten.
Ich glaube auch, dass ich habe Cousins war so mein erster Pick, weil gerade, also ich finde es interessant, wenn du jetzt die letzten Tage die Meldung gelesen hast, wie oft aus Minnesota sowas kommt wie, also natürlich nicht offiziell, aber halt von, keine Ahnung, Adam Schefter berichtet aus Minnesota, bla bla bla, so von wegen, ja, wir versuchen alles, um ihn zu halten. Also, wir wollen ihn unbedingt halten. Das ist so typisch, also wenn sowas sich so häuft, Schefter hat das mehrmals, Rappaport mehrmals so, Vikings versuchen alles, wollen ihn gerne halten, der Cousins will auch gerne bleiben, versuchen alles. Das ist für mich oft ein Zeichen dahin, wenn wir dann aber schon, keine Ahnung, 5 Stunden vor der Deadline sind, 7 Stunden vor der Deadline sind, ein Zeichen dafür, dass er halt nicht bleiben wird und dass halt jetzt noch so ein bisschen PR betrieben wird. Ich könnte mir vorstellen.
Vor allem hieß es doch auch, dass er den Vikings Sonntag Bescheid geben wird, ob er den Markt testen wird oder nicht. Also eigentlich müsste es schon intern bekannt sein.
Ich denke, Cousins nach Atlanta werden wir morgen drüber sprechen. Das ist mein Tipp.
Das glaube ich tatsächlich auch. Zumindest werde ich hier nicht widersprechen. Das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.